Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hier ist die Sendung Kontext. In Tunesien hat alles angefangen. Mit der Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers in Tunesien sprang der Funke der Demokratie im arabischen Raum. Tunesien hat bisher einen relativ ruhigen, fast gemächlichen Weg in Richtung Demokratie eingeschlagen, allerdings mit vielen Stolpersteinen, wie Beat Staufer in seinen Reportagen und im Gespräch mit Christoph Keller berichtet.
Beat Staufer, guten Tag. Sie waren vor kurzem als Journalist in Tunesien unterwegs, haben das Land bereist. Tunesien, das ist das Land, wo im Dezember 2010 der arabische Frühling begann. Ist in Tunesien von diesem arabischen Frühling im Alltag etwas zu spüren noch?
Ich denke, in Tunesien ist nicht mehr viel von der Begeisterung zu spüren. Natürlich sind sich die Menschen bewusst, dass im Januar 2011, dass eine ganz wichtige Zäsur stattgefunden hat, dass etwas Wichtiges passiert ist, dass ein Regime zerschlagen worden ist, beendet worden ist, ohne Gewaltanwendung. Aber im Alltag heute ist natürlich das Land konfrontiert mit ganz, ganz vielen Problemen. Und ich würde sagen, die Stimmung ist gesamthaft eher gedämpft.
Im Januar 2011, Sie haben es gesagt, die Flucht der Familie Ben Ali und eigentlich der Beginn einer Übergangszeit in Tunesien. Hat diese Übergangszeit, heute jetzt mal politisch gesprochen, nicht stimmungsmäßig gesprochen, zu so etwas wie einer Demokratie geführt?
Ich denke, es hat eine Basis ist gelegt worden für diese Demokratie, eine immer noch sehr fragile Basis. Der Verfassungsrat ist an der Arbeit, es ist eine Übergangsregierung jetzt an der Arbeit. Es sind ganz viele Prozesse im Gang, politische Prozesse, aber auch Verhandlungen vor Gericht. Es werden alte Würdenträger vom alten Regime werden verfolgt. Allerdings geht das alles sehr, sehr langsam. Aber ich denke, es ist doch eine Basis gelegt worden, auf jeden Fall.
Eine Basis gelegt worden, aber die Hoffnung der Menschen ist eigentlich, geht in die Richtung, dass es eigentlich schneller gehen müsste.
Ja, die Menschen sind enttäuscht darüber. Sie haben sich sehr viel mehr erwartet, natürlich naiverweise. Es geht den einfachen Leuten in Tunesien heute eher schlechter, wenn nicht sogar deutlich schlechter, als am Ende des Regimes von Ben Ali.
Eine Partei spielt ja da im Moment eine sehr starke, fast eine überragende Rolle, die gemäßigt islamistische Partei Ennahda. Wie mächtig ist die Ennahda in Tunesien heute?
Die Ennahda ist die am besten organisierte Partei, die auch bei den Wahlen zum Verfassungsrat am meisten Stimmen auf sich gezogen hat, über 40%. Es ist eine Partei, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Die Partei ist jetzt aber auch konfrontiert mit dem Unmut in der Bevölkerung, weil eben die Dinge nicht so schnell gehen, wie man sich das erhofft hat. Die Ennahda muss jetzt den Kopf hinhalten für all diese Schwierigkeiten. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, ob die Menschen dass der Partei Ennahda nachtragen, ob sie das vorwerfen oder ob sie sich bewusst sind, dass es für jede Partei schwierig wäre, für jede Regierung schwierig wäre, nach so einer Revolution die Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen.
Die haben sich umgehört in den politischen Milieus in Tunesien, in der Hauptstadt in Tunis, und das hören wir uns jetzt an. Ihre erste Reportage, Beat Staufer.
Seit Oktober 2011 wird Tunesien von einer Koalition von drei Parteien regiert. Die weitaus stärkste Partei ist die gemäßigt islamistische Ennahda. Für die rund 30.000 Mitglieder der Ennahda-Partei, die während der Ben Ali-Ära im Gefängnis oder unter Hausarrest waren, ist dies eine enorme Genugtuung. Zu ihnen gehört Lotfi Amdouni, der 15 Jahre lang inhaftiert war.
J'ai passé 15 ans. Au prison de Ben Ali, je suis Lotfi Amdouni. J'ai passé après ma prison 5 ans de contrôle administratif.
Amdouni konnte zwar während seines Gefängnisaufenthalts ein Studium in Theologie absolvieren. Dennoch war diese Zeit für ihn sehr hart. Sogar Tiere hätten mehr Rechte gehabt als die politischen Gefangenen, sagt Amdouni. Jetzt hätten die Menschen ihre Rechte und ihre Würde zurückgewonnen und Tunesien habe einen echten Neuanfang gewagt. Doch in den letzten Monaten wird die Übergangsregierung, in der Ennahda eine dominierende Rolle einnimmt, immer heftiger kritisiert. Von linken und säkular eingestellten Parteien, von Gewerkschaften, von einem Teil der Zivilgesellschaft und schließlich auch von den Opfern der Revolution und deren Familien. Man wirft ihr etwa vor, sie handle zu zögerlich, sie behandle das Dossier der verletzten oder getöteten Revolutionäre nicht mit der nötigen Energie und sie verschleppe die Reform der Sicherheitskräfte und des Justizapparats. Amdouni findet diese Kritik zum größten Teil ungerecht und plädiert für mehr Verständnis gegenüber der Regierung. Sie stünde vor sehr schwierigen Aufgaben und alle Bürger müssten mithelfen, die bestehenden Probleme zu lösen. Die heftige Kritik der säkular eingestellten Parteien ist für Amdouni scheinheilig.
Avant la révolution, leur idéologie est protégée par le régime, encouragée par le régime. Maintenant, ils sont dans le même terrain.
Vor der Revolution sei die Ideologie dieser Parteien eben vom Regime geschützt worden, argumentiert Amdouni. Das sei jetzt vorbei. Und diese Parteien müssten in Konkurrenz treten zu den anderen, sprich islamistischen Parteien. Das falle den säkularen Kräften schwer.
Ce qui est dangereux maintenant que ils ne pensent pas.
Das Gefährliche daran ist, dass diese Leute nicht daran denken, die Revolution zu schützen. Sie versuchen sie vielmehr durch Streiks und andere Aktionen zu sabotieren und die Regierung zu Fall zu bringen. Dabei handelt es sich gar nicht um eine Regierung der Ennahda, sondern um eine Koalitionsregierung. Wir stehen heute vor einer heiklen Situation, die alle Parteien betrifft.
Amdouni ist aber auch überzeugt davon, dass die Revolution durch hohe Funktionäre in der Verwaltung sabotiert werde, welche keine Veränderung wollten.
Il y a beaucoup de responsables à haut niveau qui cherchent à bloquer.
Diese Leute wehren sich, weil sie genau wissen, dass sie Delikte begangen haben, dass Akten in Sachen Urkundenfälschung, Misswirtschaft oder Korruption gegen sie vorliegen. Unter ihnen sind auch Kriminelle, die Menschen umgebracht haben. Allein in den tunesischen Gefängnissen haben 48 politische Gefangene durch Misshandlung und Folter ihr Leben verloren. Die Namen dieser Folterer sind bekannt.
Diese und andere Leute versuchten zu verhindern, dass die tunesische Revolution gelinge, sagt Amdouni. Doch es gelte jetzt weiterzukämpfen und die Menschen, die sich unter dem Ben Ali-Regime etwas hätten zu Schulden kommen lassen, zu bestrafen. Omar Mestiri, langjähriger Oppositioneller unter dem alten Regime und Mitbegründer des Nationalen Rats für die Freiheiten in Tunesien, sieht die Lage deutlich anders. Einig ist er fast nur in der Analyse, dass Kräfte des alten Regimes heute versuchten, die Revolution zu sabotieren. Dabei sieht Mestiri das größte Problem bei den Sicherheitskräften.
Il y a des forces occultes au sein du système de sécurité.
Es gibt Kräfte im Sicherheitsapparat, die im Versteckten agieren und versuchen, Zusammenstöße zu provozieren. Auf solche Weise wollen sie die Regierung diskreditieren und die Menschen davon abhalten, auf die Straße zu gehen.
Il n'y a plus de sécurité lorsqu'un citoyen s'exprime dans l'espace public. Ich commence à avoir problème.
Für Mestiri ist aber genau dies eine zentrale Errungenschaft der Revolution. Wenn die Menschen sich nicht mehr getrauten, mit ihren Anliegen auf die Straße zu gehen, dann sei die Substanz der Revolution gefährdet. Genau diese Gefahr drohe nun.
Je pense que c'est le principal, la principale menace qui guette notre révolution. Si le peuple sort de l'espace public, cet espace public ne peut qu'être remis sous le contrôle.
Ein anderer Punkt, der in Tunesien auf großes Unverständnis stößt, ist der Umstand, dass der neue Innenminister, der selber unter dem Ben Ali-Regime jahrelang im Gefängnis gesessen hatte, mehrfach Demonstrationen brutal unterdrücken ließ. Omar Mestiri geht davon aus, dass die Sicherheitskräfte den Innenminister manipuliert hatten.
Ces services sécurité ont réussi à manipuler les autorités.
Auffällig ist für Mestiri auf jeden Fall, dass die neue Regierung bis anhin keine Bereitschaft gezeigt habe, die Sicherheitskräfte grundlegend zu erneuern und sie auf eine neue Linie zu verpflichten.
On pensait qu'avec l'avènement d'un gouvernement légitime et révolutionnaire.
Wir haben gedacht, dass mit der Einsetzung einer neuen revolutionären Regierung ein wichtiger Schritt in Richtung eines Bruchs mit der Vergangenheit und einer echten Reform stattfinden würde. Doch zu meiner großen Enttäuschung muss ich sagen, wir haben uns getäuscht.
Mais à ma grande déception, je dois dire que on s'est trompé.
Das war die Stimme von Omar Mestiri, Mitbegründer des Nationalen Rats für die Freiheiten in Tunesien. Wir haben uns getäuscht, Beat Stauffer, sagt Omar Mestiri. Es geht um Macht, es geht um Positionsbezug und das alles tönt ja nicht sehr optimistisch.
Das ist richtig. Ich denke, man muss sich vor Augen halten, Omar Mestiri verkörpert eine ganz bestimmte Sichtweise. Er gehört zu den ganz engagierten Demokraten, zu den Oppositionellen, welche jahrzehntelang gegen das Ben Ali-Regime gekämpft haben, schon vorher für mehr Demokratie gekämpft haben. Und die sind jetzt natürlich enttäuscht, weil sie vereinfacht gesagt sehen, dass die Bresche, welche die revolutionären Kräfte, vor allem diese jungen Menschen, geschlagen haben. In diese Bresche sind die islamistischen Kräfte gekommen, haben sich dort positioniert und dominieren jetzt die politische Debatte. Und gleichzeitig ist seine Analyse ja die folgende, dass nämlich die Kräfte des alten Regimes, dass die eben hartnäckiger sind, vor allem in den Sicherheitsapparaten und dass die Reform dieser Apparate nicht stattgefunden hat. Und das ist ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer Demokratisierung.
Da gibt es ja aber auch noch die Zivilgesellschaft in Tunesien, wie in allen Ländern auch. Und da gibt es auch die Medien. Bert Stauffer, wie steht es um die Freiheit der Medien in Tunesien?
Die Medien sind sehr viel freier geworden als noch unter dem Ben Ali-Regime. Sie können sich erlauben, die Regierung zu kritisieren. Ennahda, die neue Übergangsregierung, die ja von Ennahda angeführt wird, die beklagt sich ja darüber, dass sie zu hart kritisiert werde von den Medien. Also da ist ein großer Fortschritt festzustellen. Allerdings muss man einfach sagen, die Journalisten, die unter dem Ben Ali-Regime gedient haben, die können sich nicht so leicht lösen von den alten Konzepten, von der alten Denkweise, vom Umgang vielleicht auch mit Presserohstoffen, Umgang auch mit Druck von außen. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen lernen. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, die Diktatur, die war auch in den Köpfen. Die kann nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden, sei es sowohl bei den Journalisten wie auch bei den Politikern. Das und natürlich in der ganzen Bevölkerung.
Tunesien ist ja auch ein Land der Intellektuellen, namhafte Intellektuelle, namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller kommen aus Tunesien. Wie haben die sich in die ganze Debatte denn eingemischt?
Die Intellektuellen, Frauen und Männer, mischen sich sehr stark ein. Es gibt immer wieder, es gibt fast täglich Kolloquien, öffentliche Debatten, Podiumsdiskussionen am Fernsehen, in Veranstaltungsräumen. Das ist sehr lebendig, das ist sehr positiv, würde ich sagen. Da wird sehr heftig diskutiert, ohne Scheuklappen diskutiert. Das Problem ist, dass sich diese Diskussionen häufig in einem elitären Zirkel abspielen, dass die breite Bevölkerung von diesen Kolloquien und Debatten nicht erreicht wird. Das ist das ganz große Problem.
Zur intellektuellen Debatte gehört auch die neue und andere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und da haben Sie eine Exkursion mitgemacht, Beat Stauffer, und den Bericht, die Reportage über diese Exkursion hören wir uns jetzt an.
Vous connaissez l'histoire du miroir magique?
No. Kennt ihr die Geschichte vom magischen Spiegel? Fragt der Historiker Mohamed Tlili eine Gruppe von Menschen verschiedenen Alters und er gibt gleich die Antwort.
Le miroir magique, c'est lorsque quelqu'un soupçonne sa femme d'infidélité.
Der magische Spiegel werde dann konsultiert, wenn ein Mann seine Frau der Untreue verdächtige. Er könne nämlich im Spiegel den Liebhaber seiner Frau erblicken.
Zu der Zeit, als noch viele Christen in El-Kef lebten, soll ein Mann diesen magischen Spiegel befragt haben. Er entdeckte dann, dass der Bischof der Liebhaber seiner Frau war.
Mohamed Tlili, der in einem Wäldchen oberhalb der Altstadt von El-Kef vor einer Gruppe referiert, ist Historiker und Archäologe. Es ist ihm ein großes Anliegen, die Erinnerung an die reiche und vielschichtige Vergangenheit von El-Kef lebendig zu halten. Denn die Stadt El-Kef im Norden des Landes, unweit der Grenze zu Algerien, leidet heute unter jahrzehntelanger Vernachlässigung und unter hoher Arbeitslosigkeit. Wie im gesamten Hinterland ist die Lage nach der Revolution eher schwieriger geworden. Und Tlili und seine Mitstreiter befürchten,
dass populistische Politiker und Demagogen zunehmend an Einfluss gewinnen könnten. Dieser Entwicklung wollen sie etwas entgegensetzen. Die Erinnerung, dass El-Kef einst ein wichtiges spirituelles Zentrum gewesen war und dass hier Muslime, Juden und Christen jahrhundertelang mehr oder weniger friedlich zusammengelebt haben.
Alors voilà, donc si un jour vous trouvez l'histoire du miroir magique, ça se passe justement dans cette église de Jacques Banaria.
Die Geschichte vom magischen Spiegel habe sich hier in der Kirche Jacques Banaria abgespielt, von der heute nur noch Ruinen zu sehen sind, erklärt Mohamed Ghili weiter.
Juste derrière là, on a le fameux Kef Lihoud.
Nur einen Steinwurf entfernt, erklärt Lili weiter, befindet sich ein Ort namens Kef Lihoudi. Dort fanden während Jahrhunderten nach langen Trockenperioden Bittgebete statt, an denen auch die Juden teilnehmen konnten. Höchstwahrscheinlich lag hier auch der ehemalige Venustempel, von der sich der lateinische Name der Stadt El-Kef, Sica Veneria, ableitet.
Exceptionnel, c'est que sur ces mêmes hauteurs, on a trouvé des traces d'un ancien temple et probablement celui de Venus.
Die Exkursionsgruppe zieht weiter den Berg hinauf. Die Stimmung ist sehr entspannt und fröhlich.
Ça va?
Bei einer kurzen Pause an einem Brunnen fangen junge Männer an zu singen. Auf dem höchsten Punkt des Bergkamms geht der Blick weit über das Land, in Richtung Algerien, aber auch in den Süden zum berühmten Tisch des Jugurtha, einem Tafelberg, der nach einem numidischen König benannt ist. Wenig später gelangen wir zum Marabu von Sidi Mansur, einem kleinen Wallfahrtsort für einen Lokalheiligen, der an einer Quelle errichtet worden ist. Ein Einheimischer berichtet vom traditionellen Frühlingsfest aus vorislamischer Zeit, das jeweils am 14. Mai gefeiert worden ist. Ein Mitarbeiter der Denkmalpflege erklärt, dass dieser Marabu an der Stelle eines vorislamischen Heiligtums errichtet worden ist.
C'est un marabout et ça doit remonter aux premières heures de l'humanité.
Heute bringen Mütter aus der Umgebung ihre Kinder zum Marabu und zu der Quelle, weil sie von der heilenden Wirkung des Wassers überzeugt sind. Die kulturgeschichtliche Exkursion führt noch weiter zu prähistorischen Felsgravuren und zu einem beeindruckenden Canyon. Mit einem kleinen Fest, an dem Musikanten aus der Umgebung teilnehmen, findet die Exkursion ihren Abschluss.
Bert Stauffer, das war Ihre kurze Reportage von einer Exkursion, die in die Vergangenheit ging und die eigentlich die religiöse Öffnung zum Thema hatte, sehr eindrücklich gezeigt, wie an einem gleichen Ort eben Muslime und Juden praktizierten. Wie stark ist das Thema Religiosität heute in Tunesien verankert?
Ich denke, Tunesien ist ein durch und durch muslimisches Land. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, die Tunesier definieren sich als Muslime und jeder, der das nicht wahrhaben will oder der darüber hinweggehen will, der wird nicht Erfolg haben. Also jeder Politiker, meine ich, jeder Intellektuelle. Man kann sich eigentlich nur als Muslim definieren. Man kann allerdings auch sagen, wir sind primär Kulturmuslime oder wir beziehen uns auf eine sehr reiche Vergangenheit als Muslime, wo Muslime eben andere Sichtweisen hatten, die Welt anders gesehen hatten, durchaus auch andere Schwerpunkte gesetzt haben als heute die religiösen Extremisten. Die Identität der Tunesier, die heute so stark betont wird von den islamistischen Parteien, von den Salafisten natürlich, die basiert ja immer, die reden immer von unserer arabo-muslimischer Identität. Die blasen das auf, die bauschen das wahnsinnig auf und dem entgegen, denen gegenüber, die säkularen Kräfte versuchen ja dem etwas entgegenzusetzen, nämlich die humanistische Tradition von Tunesien. Und das ist ein beständiger Kampf.
ein beständiger Kampf, der wird ja zum Teil auf der ideologisch-religiösen Ebene ausgefochten, aber auf der anderen Seite, vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten haben bisher vom demokratischen Weg in Tunesien noch nicht sehr profitiert und sind sie damit eben auch anfälliger für Extremismen.
Ich denke auf jeden Fall, die ärmere Bevölkerungsschicht, die leidet im Moment sehr stark unter der Wirtschaftslage. Die Lebensmittel, die Grundlebensmittel sind teurer geworden, die Mieten sind zum Teil teurer geworden, alles ist schwieriger geworden. Ich denke, für viele einfache Menschen ist es schwierig zu erkennen, was an Positivem diese Revolution ihnen gebracht hat. Und in einer solchen Situation sind sie empfänglich, wie erwähnt, für Angebote von extremen Kreisen von religiösen Extremisten, aber auch von Populisten, die ihnen irgendetwas versprechen, die ihnen irgendwelche Heilsversprechungen machen. Und die sind vor allem auch empfänglich für alle Kräfte, die ihnen wirklich konkret materiell etwas zu bieten haben. Und das war bei der Ennahda schon so. Man weiß, es ist da sehr viel Geld geflossen, vor allem in armen Gegenden. Diese Leute haben Geldgeschenke bekommen.
Und wie das genau aussieht in dieser populistisch-religiösen Landschaft, dazu nun der dritte Teil mit einer weiteren Reportage von Ihnen, Bernd Stauffer.
In den vergangenen Monaten machten salafistische Gruppierungen in Tunesien viel von sich reden. Sie forderten, dass voll verschleierte Frauen an Universitäten studieren könnten, und als ihnen dies versagt wurde, besetzten sie monatelang den Universitätscampus. Sie attackierten wiederholt säkulare Intellektuelle, Frauenrechtlerinnen und Künstler, griffen Kinos an, in denen angeblich unislamische Filme gezeigt wurden, und schrien Referenten nieder. Vor allem Frauen fühlen sich von den Salafisten massiv bedroht.
Sie ne sont pas très nombreux. Heureusement, c'est une minorité.
On ne laissera pas la place aux intégristes.
Es sind glücklicherweise nur wenige. Sie sind eine kleine Minderheit. Wir sind ein zivilisiertes Land. Wir überlassen unser Land nicht den Fundamentalisten, rufen drei Frauen, die ich an einer Demonstration im Stadtzentrum von Tunis treffe. Gleichzeitig stellen sie klar, dass sie sich in Zukunft mit allen Mitteln gegen die Übergriffe der Salafisten wehren wollen. Andere Frauen nehmen die Bedrohung durch die Salafisten gelassener. Zu ihnen gehört die Revolutionsaktivistin und Journalistin Aida Dali aus Sidi Bouzid.
Pour moi, c'est un phénomène. Elle ne pose pas de problème dans la Tunisie.
Für mich stellen die Salafisten kein wirkliches Problem dar. Die Menschen in Tunesien sind weltoffen und die Salafisten stellen bloß eine kleine Minderheit dar. Wenn alle Tunesier zusammenhalten, dann können die religiösen Extremisten nichts ausrichten. Sie sind wie ein Tropfen Wasser im Meer.
Auch der Arzt Mahmoud Ben Sheikh, der in Tunis eine Klinik leitet, plädiert dafür, dem Phänomen nicht allzu viel Gewicht zu geben.
Es handelt sich um ein beunruhigendes, aber nicht wirklich gefährliches Phänomen. Man sollte das Problem nicht künstlich vergrößern, indem man zu viel von den Salafisten spricht. Man sollte sich vor allem vor Augen halten, dass noch kein Salafist ein Attentat begangen hat.
Viel problematischer als die paar tausend Salafisten erscheint dem Chefarzt die längerfristige Strategie der Ennahda, die seiner Ansicht nach darauf ausgerichtet ist, die ganze Gesellschaft tiefgreifend zu islamisieren. Ennahda habe klargemacht, dass sie das gesamte Erziehungswesen nach islamischen Gesichtspunkten umgestalten wolle.
Je suis sûr que les tentants de beaucoup plus d'aller dans les écoles, d'endoctriner les enfants.
Ennahda wolle die zukünftige Generation indoktrinieren, sagt Ben Sheikh. Und das sei die größte Gefahr für Tunesien. Einer der Gründer von Ennahda, der nun eine eigene kleine Splitterpartei leitet, habe die 40- bis 50-jährigen Tunesier als eine verlorene Generation bezeichnet.
Un de leurs leaders, qui s'appelle Sheikh Mourou, qui avait parlé que nous on a leurs enfants.
Ben Sheikh ist überzeugt davon, dass Ennahda längerfristig das Erbe von Bourguiba ausmerzen will. Für viele säkular und weltoffen eingestellten Tunesier ist aber vor allem der Umgang der neuen Regierung gegenüber den Salafisten ein Skandal. Sie hatten die Salafisten monatelang wüten lassen und sich meist nur halbherzig von deren Aktionen distanziert. Gleichzeitig war die von Ennahda dominierte Regierung mehrfach hart gegen jugendliche Demonstranten und gegen Gewerkschafter vorgegangen. Für viele säkulare Kreise sind die Salafisten eine Art Miliz oder gar Schlägertrupps der Ennahda.
Die Salafisten sind eine Art Miliz der Ennahda-Partei und sie haben vor allem die weltoffenen Kreise und die echten Demokraten im Visier. Wir kämpfen gegen sie, weil sie das fortschrittliche Gesicht Tunesiens ändern und nicht zuletzt auch die Frauenrechte einschränken wollen.
Vertreter von Ennahda beurteilen die Lage völlig anders. Für den ehemaligen politischen Gefangenen Amdouni erklärt sich das Phänomen dadurch, dass auch die Salafisten unter Ben Ali unterdrückt waren und sich heute nun Gehör verschaffen wollen.
Maintenant, tout le monde veut se montrer. Et il faut comprendre ça. Les salafistes ont le droit de parler, ont le droit de s'exprimer.
Heute wollen sich alle in der Öffentlichkeit zeigen und ihre Anliegen vorbringen, so auch die Salafisten. Sie haben das Recht, dies zu tun, auch wenn sie die Regierung zu Fall bringen oder die Gedanken der laizistischen Kräfte im Land bekämpfen wollen. Ich denke, wir müssen ihnen jetzt die Zeit lassen, um sich zu organisieren und eine politische Partei zu werden. Sie werden sich dann beruhigen.
Die Behauptung, die Salafisten seien letztlich eine Art Miliz der Ennahda, erachtet Amdouni als Unterstellung säkularer Kreise, die Ennahda schaden wollten. Für andere Beobachter ist gar nicht so entscheidend, welcher Art die Beziehung zwischen Ennahda und den Salafisten tatsächlich ist. Klar sei aber, sagt der Arzt Haj Ramdan Mohamed Rashid, dass Tunesien heute ein zerrissenes, in zwei feindliche Lager gespaltenes Land sei.
Tunesien war eine sehr einheitliche Gesellschaft. Heute ist das Land innerlich zerrissen und gespalten. Es sind Hassprediger eingeladen worden, die zur Ermordung von anderen Muslimen aufgerufen haben, die nicht so wie sie selber denken. Die heutige Regierung hat zugelassen, dass diese Prediger auftreten und wundert sich nun über die Folgen. Wir sind wirklich ein gespaltenes Land.
Il a permis l'arrivée de ces prédicateurs de la haine et maintenant ils se disent pourquoi vous fâchez. Nous sommes très divisés aujourd'hui.
Für den Arzt Mohamed Rashid steht fest, dass hinter diesen Vorgängen letztlich Saudi-Arabien steht.
L'Arabie Saoudite elle a compris que le printemps arabe allait la toucher aussi.
Saudi-Arabien hat begriffen, dass der arabische Frühling auch ihr System tangieren würde. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass das beste Mittel, um diese Demokratiebewegung zu zerstören, die Entsendung von radikalen Predigern und von Dschihadisten ist, die in Afghanistan oder Irak gekämpft haben. Jetzt spielen sie in Tunesien die Karte des Wahhabismus aus.
Aus diesem Grund seien die Salafisten und der Umgang mit ihnen eben doch von großer Bedeutung, sagt Mohamed Rashid.
Erfolg oder Misserfolg von Ennahda wird sich darin zeigen, ob es der Partei gelingen wird, mit den Salafisten fertig zu werden. Gelingt es ihr nicht, dann werden wir alle scheitern.
Si elle échoue, nous allons tous échouer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.